mal live on air.
Sehr schön. So,
super. Kann man loslegen, oder?
Kann man loslegen, ja.
Also, Simon, herzlich willkommen und schön, dass wir hier in deinen Räumlichkeiten sein dürfen. Als ich hier reingekommen bin, habe ich zum ersten Mal dein Farbkonzept wahrgenommen. Hier saß ja jetzt niemand, nur wir sind hier. Es ist 9 Uhr morgens und ich habe endlich mal diese ganzen Farben so ganz bewusst wahrgenommen.
Ja, sehr schön, ja.
Das ist ja auch jetzt erst neu gemacht worden, oder?
Ja, haben wir viel nochmal neu gemacht. Nochmal hier wirklich das Farbkonzept nochmal ausgearbeitet. Gelb, Blau, Grün und Rot sind so die Grundfarben. Und die stehen für unser Konzept hier. Und ich denke auch, wenn das Ganze mal leer ist, dann sieht man das auch mal viel besser, weil wenn immer die Sitze voll sind, dann bekommt man da relativ wenig eigentlich mit von dem eigentlichen Ambiente, wie das ist, so wie die Stühle, wie die Bänke eigentlich sind. Aber schön, dass es euch gefällt.
Ja, also wie gesagt, ist mir aufgefallen und wollte ich jetzt an der Stelle nochmal erwähnen.
Ja, Simon, wir starten ja immer eigentlich zu Beginn, oder wir haben uns zumindest das vorgenommen, dass wir sagen, wir starten mit 5 Eigenschaften, die wir am anderen schätzen. Mhm. Ich meine, jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen länger. Früher haben wir zusammen in der Pause noch schnell Hausaufgaben abgeschrieben. haben uns dann irgendwie durchs Abitur gemogelt und sind jetzt beide irgendwie auf dem Weg Richtung Unternehmertum unterwegs. Und also ich würde sagen, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich glaube seit der 5. Klasse, oder? Mhm. Das dürfte jetzt so
ziemlich genau.
Ja. Dürfte jetzt so 15 Jahre in etwa her sein. Mhm. Mal mehr, mal weniger Kontakt gehabt, aber das, was ich immer und vor allen Dingen in letzter Zeit, wo wir auch wieder mehr Kontakt hatten, gemerkt habe, ist, dass du wahnsinnig interessiert bist. Also wenn du dich mit Menschen unterhältst, dann merkt man wirklich, dass du ein Interesse an ihrer Geschichte hast, dass du ein Interesse an ihren Werten, an ihren Bedingungen, die sie vielleicht auch irgendwie hatten. Also da ist wirklich ein ernsthaftes Interesse einfach da, den Menschen zu verstehen und die Hintergründe erfahren zu können, um ein vollumfängliches Verständnis auch bekommen zu können.
Mhm, danke.
Erinnerst du dich an eine Geschichte bei uns zu Hause? Du hast einen Henry besucht und irgendwie bist du nochmal in die Küche gekommen und hast mich zu Kräutern gefragt. Weißt du das noch?
Ja, gar nicht so lange her gewesen.
Zum Thema Kochen. Mhm. Und ich bin noch nie von einem jungen Menschen zu Kräutern befragt worden, aber ich fand es so herrlich. Ja. Und dann bist, glaube ich, dann irgendwann ins Training gegangen und hast gesagt so tschüss. Und ich dachte, naja gut, jetzt geht der Simon auch.
Ja.
Nee, das hat dich so interessiert. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine halbe, dreiviertel Stunde über Kräuter und welche Wirkung die im Essen haben. Und ich fand es sensationell.
Dann der zweite Punkt ist, ich glaube, du bist wahnsinnig wohlwollend. Also du versuchst schon, dass die anderen Menschen, wenn die irgendwie auch Ziele, Pläne haben, irgendwas vorhaben, da zu schauen, wie kann ich da unterstützen, und versuchst die auch mit auf die Bahnen zu lenken und da nicht irgendwie Gegenwind zu geben oder das irgendwie schlecht zu reden oder der Zweifler da dran zu sein, sondern zu sagen, hey nein, finde ich richtig cool, mach das. Also das ist auch auf jeden Fall ein Punkt. Der dritte Punkt ist, dass du es aber auch schaffst, zwischen der Ernsthaftigkeit und dem Spaß auf jeden Fall eine klare Grenze zu ziehen.
Ach, mal mehr, mal weniger.
Nein, doch, das muss ich schon sagen, zwischen dem, was Spaß macht und wenn es dann aber tatsächlich auch um die ernsten Themen geht, egal ob das geschäftliche Themen sind oder ob das private, ernstliche Themen sind, wir sind schon mehr oft in der Spaßlinie unterwegs, das muss man schon auch sagen. Ja. Aber wenn es drauf ankommt, dann kannst du da wirklich auch den Schalter umlegen und sagen, nee, jetzt auch mal knallhart zu sein. Also das auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, dass da eine wahnsinnige Ehrlichkeit mitspielt. Also da, wenn du zu irgendwas eine Meinung hast, dann sagst du es auch.
Ja.
Und wenn man dich auch um einen Rat fragt oder um eine Einschätzung, dann kriegt man auch eine ehrliche Antwort.
Ja.
Und dann ist nichts wischiwaschi, sondern dann werden auch die Sachen beim Namen genannt und auch angesprochen, auch wenn es da manchmal ein bisschen unbequemer ist. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Eigenschaft. Und bei der 5. habe ich noch überlegt, kommt so ein bisschen mit deiner Geschichte auch zusammen. Ich glaube, dass du ich will es nicht furchtlos nennen oder angstfrei, aber ich glaube, ziemlich mutig auch bist. Mhm. Gerade wenn wir ja gleich noch drauf kommen, wie ist die Eatery eigentlich so entstanden und jetzt auch dann den nächsten Schritt zu gehen, um zu sagen, gerade jetzt irgendwie, wo es der Gastro auch nicht so gut ging, zu sagen, hey, ich expandiere, ich mache weiter. Und da gehört, glaube ich, schon eine Menge Mut auch dazu, in so jungen Jahren auch eine ordentliche Menge Geld in die Hand zu nehmen und das Risiko dort zu tragen.
Ja, ja.
Würdest du das so unterschreiben? Siehst du dich dort wiedergefunden?
Ja, also erstmal danke für die tollen Werte. Also denkt man selber gar nicht so viel drüber mal nach, weil wenn das jemand ein Freund zu einem sagt, das freut dann natürlich sehr. Und auch jetzt nochmal auf den letzten Punkt einzugehen, diese Furchtlosigkeit, da habe ich eigentlich eine klare Einstellung dazu. Ich glaube, ab einem gewissen Alter geht man diese Risiken einfach nicht mehr ein. Und das ist auch, was ich immer höre, dass man relativ früh diesen Schritt gehen muss, weil irgendwann ist man an einem Punkt im Leben, vielleicht auch wenn dann die Familie da ist, wo man auch eben nicht mehr diesen Risikoschritt gehen kann, weil man sagt, okay, man hat Familie zu Hause, ne? Man muss schauen, man hat ein sicheres Einkommen, man muss die Familie ernähren, ne? Man muss für die Kinder da sein, für die restliche Familie da sein, und hat auch nicht mehr diese Zeit, um solche Projekte eben umzusetzen. Und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, die Weichen auch in den 20er eben zu stellen, wo dann später auch so das Leben hingehen soll.
Wahnsinnsansage, wenn ich mir überlege, dass ich mehr als doppelt so alt bin wie du, Simon. Ja. Und was du hier mit 18 im Prinzip gerissen hast. Ja. Also ich, Henry und ich, wir haben darüber gesprochen, über diese fünf guten Dinge, die wir an dir sehen. Und ich habe eigentlich gesagt, dass ich schon finde, dass du furchtlos bist. Henry hat dann gesagt, er würde es eher mutig nennen. Aber vor dem Hintergrund, wie du eben das jetzt beantwortet hast, habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man eigentlich das Risiko eingehen sollte, wenn man jung ist. Ja, also sehr spannender Ansatz, den ich jetzt auf alle Fälle heute schon mal mitnehme und weiter darüber nachdenke, wie das so ist. Aber ich glaube schon, dass du da auch ein Stück weit natürlich recht hast. Je älter du bist, siehst du auch viel mehr Risiken. Mhm. Ja. Ob das jetzt beim Sport ist oder was die Kinder betrifft. Ja. Als die klein waren, habe ich mir gar nicht so viele Gedanken über viele Sachen gemacht. Ja. Und je älter du wirst, siehst du einfach Gefahren, weil du einfach mehr erlebt hast.
Ja, richtig, ja. Richtig. Und weil du vielleicht deine Gewohnheiten dann auch nicht mehr aufgeben möchtest, weil die so ausgeprägt sind.
Ja.
Also. Aber umso toller finde ich es natürlich auch, dass es Leute wie dich gibt, die trotzdem auch noch im Alter sagen, hey, ich bin bereit für Veränderungen. Das ist, was ich nicht so häufig erlebe, dass die Leute auch in einem Alter dann eben bereit sind, ihr Leben auch nochmal irgendwie neu nochmal zu sehen, auch aus neuen Perspektiven das Ganze mit anzugehen. Also das sehe ich oft, dass die Leute dann in ihrer Situation gar nicht mehr so glücklich sind, aber auch irgendwie nicht mehr bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Jetzt ändere ich was nochmal, jetzt möchte ich mich beruflich auch vielleicht nochmal umorientieren. Es waren nur wenige.
Ja. Ja, aber du willst auch nicht wirklich wissen, wie viel Überwindung, wie viel Angst, wie viel Furcht es war. Und das waren wirklich nur ein ganz kleiner Slot von 10 Sekunden. Mhm. Ich habe ja in der ersten Staffel darüber gesprochen, wie das zu diesem Podcast kam. Und wahrscheinlich, wenn unsere Geschichte auch nicht so gelaufen wäre, wie sie gelaufen wäre, hätten wir auch niemals einen Podcast gemacht. Und wo ja der Inhalt es wirklich darum geht, wie gelingt es Menschen, resilient zu bleiben. Und wir werden jetzt gleich auch drauf kommen. Du hast eine ähnliche Geschichte. Und wie gelingt es uns einfach, trotz unserer Widrigkeiten, und da finde ich, bist du halt einfach auch so ein Paradebeispiel, ja, was einem mit 18 so widerfahren kann, aber trotzdem jetzt ein paar Jahre später hier zu sitzen und deinen Blick auf die Welt jetzt gleich zu erfahren. Also ja, ich glaube, manchmal muss man einfach über diese Hürde der Angst, der Furcht springen und sagen, es ist jetzt egal, was andere darüber denken oder wie auch immer. Und ich mach's jetzt einfach. Und was kann schon passieren?
Ja, so ist es. Ja, erstmal so ein bisschen wie ein Stein zu rollen. Das ist am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, sehr hart. Aber umso länger man dann da drin ist, desto leichter geht es dann. Und desto, auch leichter. Leichter wird es dann mit der Zeit. Aber der Anfang ist immer das Schwierigste tatsächlich. Ja. Der Anfang ist zäh.
Ja, und ich weiß, es ist jetzt ein Jahr her, da saß ich bei der Annette in Berlin in ihrem Podcast-Studio und umso schöner, dass jetzt ein Jahr später hier in Neumarkt in der Eatery mit dir sitzt und mit dem Henry.
Ja, Anfang war schon das richtige Stichwort. Lass uns doch da mal hinspringen. was ist eigentlich die Eatery? Du schreibst auf deiner Webseite die Gastronomie von morgen. Es ist wahnsinnig technologisiert. Wie würdest du jetzt jemanden dein Restaurant beschreiben, der keine Ahnung hat, was Eatery eigentlich ist?
Ja, das ist eine gute Frage, Henry. Also ich würde sagen, die Eatery ist eine Systemgastronomie. Auf den Begriff, da können wir gerne später auch nochmal zu sprechen kommen, mit dem Schwerpunkt auf eine regionale Küche, auf bewusste Zutaten, auch auf eine durchaus gesunde Ernährung. Und das eben in Verbindung mit einem ja sehr angenehmen Ambiente, mit einem Ambiente, was für eine breite Zielgruppe auch einladend ist, für ein junges, auch durchaus für ein älteres Publikum, mit dem Anspruch, auch dem besten Service mitzubieten. Und das natürlich in Verbindung von einem sehr hohen Grad der Technologisierung. Also mit sehr viel Technik, sowohl im Vordergrund vielleicht auch als auch im Hintergrund. Ne? Das Restaurant von morgen ist ja durchaus unser Spruch. Wir haben hier Service-Roboter, die teilweise das Essen und die Getränke an den Tisch bringen, was immer ein Erlebnis ist für die Gäste, auch insbesondere für die kleinen Gäste. Wir haben jetzt angefangen mit der Quiz-Night, ja, eine Quiz-Show einmal bei uns im Monat, was auch ein Erlebnis ist für die Gäste. Also Ziel soll einfach sein, die Leute wieder rauszubringen von zu Hause, dass sie sich hier treffen können, dass sie einen schönen Ort hier haben, wo sie sich unterhalten können, wo sie auch was erleben und wovon sie einfach dann auch lange erzählen können.
Ja, sehr schön. Das ist auch was mir aufgefallen ist, dass in euren Google-Bewertungen ein Mitarbeiter besonders häufig vorkommt. Und er ist nicht aus Fleisch und Blut.
Ach, dann wird es der Roboter sein.
Genau, richtig. Auf den wollte ich drauf hinaus. Also ich glaube, das habe ich so. Wo kommt das her, dass auf einmal, also beschreib mal, was passiert mit den Robotern für jemanden, der das jetzt sich vorstellt, boah, bringt mir jetzt ein Roboter das Essen, sieht der aus wie ein Mensch? Oder?
Ja, das ist schwierig, ne, wenn man es jetzt nur hört und die gar nicht vor Augen hat. Also grundsätzlich ist es einfach nur ein Service-Roboter, der den Transport von den Speisen und von Getränken von der Küche an den Gastraum beziehungsweise an den Gast direkt übernimmt. Also das müsst ihr euch vorstellen, einfach ein Roboter, der vier Rollen unten dran hat, drei Tablettebenen und da beladen dann die Mitarbeiter da die Speisen und Getränke drauf und schicken das dann an den Tisch. So, der fährt dann über Sensoren und GPS teilweise und bleibt dann an dem Tisch stehen von dem Gast. Und der Gast, der kann sich dann das entweder runternehmen oder teilweise kommt natürlich dann noch der Service-Mitarbeiter und hilft, das Essen mit abzuladen letztendlich. Und das hat eigentlich den riesen Vorteil, dass das Personal dadurch wahnsinnig entlastet wird. Weil ich habe immer wieder gehört von den Mitarbeitern, die langjährig in der Gastronomie auch unterwegs sind, dass es ein sehr großes Problem ist, dass sie ständig diese schweren Teller von A nach B tragen müssen, dass sie körperlich schon ganz schön früh darunter auch leiden müssen. Und deswegen ist natürlich so ein Roboter einfach super, weil er diese wirklich unangenehme Arbeit, was es in dem Moment auch ist, einfach abnimmt. Ja, er kann teilweise 6 große Teller auf einmal an einen Tisch fahren und das Servicepersonal kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich einfach Gastgeber zu sein und wirklich sich um die Bedürfnisse von den Gästen zu kümmern und das schwere Tragen, das können wir mal den Robotern überlassen.
Ich meine, das hat ja am Anfang bei der Einführung, weiß ich noch, hatten wir auch drüber gesprochen, nicht nur positive Wellen geschlagen.
Ja.
Also da gab es ja durchaus auch Kommentare von wegen, nimmt uns jetzt sogar in der Gastronomie der Roboter den Job weg.
Ja, das ist richtig. Also es gab relativ wenig positiven Anklang am Anfang. Also natürlich die Mitarbeiter wieder als allererstes, oh nein, das brauchen wir nicht. Und was kommt der Simon jetzt da wieder an? Aber natürlich dann auch wieder die Gäste. Ja, also als allererstes natürlich die Facebook-Kommentare nicht zu vergessen, die dann anfangen mit, die Arbeitsplätze werden weggenommen, mit, ja, das ist jetzt gar kein Service mehr richtig. Ja, und das hat natürlich schon ein bisschen auch gedauert, um dort die sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste dafür ein bisschen zu sensibilisieren, dass es was sehr Positives ist und dass eigentlich dieser Kern von der Gastronomie dadurch trotzdem erhalten bleibt und vielleicht sogar auch gestärkt wird. Ja, und auch ganz wichtig, dass dadurch natürlich keine Arbeitsplätze entfallen. Ja, also der Roboter ersetzt ganz klar keinen Mitarbeiter. Er ist ein Zusatz, ja, er ist ein kleines Extra für die Mitarbeiter, ja, in größeren Filialen kann er durchaus vielleicht mal, kann man sich einen Mitarbeiter vielleicht mal einspannen. Aber das ist gar nicht das Wesentliche, sondern vielmehr einfach, dass sich die Mitarbeiter vielmehr um das Wohlbefinden des Gastes kümmern können. Das ist so wirklich der Kern von der ganzen Sache und das ist eben den Mitarbeitern einfach körperlich, dass sie entlastet werden.
Man könnte ja auch sagen, es ist ein ergonomisches Hilfsmittel, ja. Weil es ist ja. Einfach ein rollendes Tablett.
Ja. Genau.
Also das ist so mein Bild. Ja. Roboter klingt so, als würde hier so ein elektronischer Roboter durch den Raum hier laufen. Es ist einfach nur ein rollendes Tablett, was eben wirklich so gut gesteuert ist, dass es an meinem Tisch mit meinem Essen stehen bleibt und mit deiner Erklärung jetzt auch. Ich habe überlegt, als wir das letzte Mal hier waren, genau so ist es. Der Roboter kommt und dann ist eine von deinen Mitarbeiterinnen, die kommt dann und unterhält sich dann mit uns, ja, und fragt ja dann auch, passt das alles und der das und so weiter. Und das habe ich, jetzt wo du das so sagst, fällt mir das erst auf, das ist so in dieses Gespräch, was man ja vielleicht auch sucht, wenn man in eine Kneipe geht und will dann ein nettes Gespräch mit dem Kneipier, mit dem Barkeeper, wem auch immer haben, einfach ein lockerer Austausch, der ist ja immer noch da. Und vielleicht sogar, wie du sagst, stärker, weil ich muss mich nicht drauf konzentrieren, wie balanciere ich jetzt diesen Salat und fällt mir da auch nichts runter an den Tisch, sondern ich habe Zeit und kann einfach nur gucken, ob jeder sein Essen hat und kann dann nochmal ganz entspannt guten Appetit wünschen.
Ja, richtig, richtig. Ja, schön, dass es dir auch so auffällt und dass du es auch so wahrnimmst. Ich sage immer, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn sich jetzt der Mitarbeiter mit euch zum Beispiel am Tisch unterhält, dann wäre jetzt vor den Robotern, klingelt dann die Glocke in der Küche, Essen ist fertig. Und was muss der Mitarbeiter? Der muss sofort zur Küche sprinten, weil erst würde sonst kalt. So, ja. Und jetzt kommt der Roboter und der Gast und der Mitarbeiter kann sich aber weiter mit euch auch unterhalten. Und muss jetzt nicht extra in die Küche rennen, weil das Essen fertig ist, sondern der Roboter fährt das Essen ja gerade an den anderen Tisch. Und ja, dann geht der Mitarbeiter zum anderen Tisch und hält sich ein bisschen mit denen.
Ja.
Und er hat wirklich effektiv mehr Zeit für den Gast.
Also
und das ist, was die Gäste auch suchen. Ganz klar. Also es ist wirklich, die Gastronomie lebt davon, die wollen auch trotzdem bedient werden, dieses Gefühl bedient zu werden und einen menschlichen Ansprechpartner da zu haben. Der Service-Mitarbeiter muss immer ein bisschen Entertainer auch mit sein, ne? Der muss für gute Stimmung am Tisch sorgen und das kann er viel besser.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Also dieses bedient werden, ja, wenn man so für viele hungrige Mäuler da zu Hause kochen muss und immer viel auffahren muss, das ist herrlich, einfach mal sitzen zu dürfen und da kommt jemand und stellt mir was hin und der räumt das dann auch weg.
Ja, genau, richtig. Also, und spült es auch.
Ehrlich, genau.
Ja, aber dann bekommt ja auch der Service-Mitarbeiter dann wieder so zu seinem Ursprung zurück, einen Service zu bieten.
Ja, richtig.
Also dann kommen wir da ja auch wieder näher dahin.
Genau, richtig, ja. Und vielleicht auch was auch noch wichtig zu erwähnen ist, wir haben ja diese kleinen Order Cubes am Tisch, das sind kleine Würfel, über die der Gast das Servicepersonal zu sich rufen kann. Also das ist eigentlich ein Kellnerruf sozusagen. Und da drückt einfach der Gast dann einmal drauf und dann ist der Kellner eigentlich innerhalb von einer Minute auch am Tisch und steht bereit, um da die offenen Wünsche auch noch zu erfüllen. Und ich denke, das macht einen effizienten und guten Service dann noch dementsprechend auf. Das ist immer, wenn ich jemanden brauche, kommt noch jemand sofort zu mir her. Und auch durch den Roboter, das Essen geht natürlich auch schneller. Es ist einfach schneller da. Die Getränke sind schneller am Tisch. Ja, und das ist auch, was ich immer wieder merke, die Leute haben keine Zeit, die gehen essen und die erwarten, dass das Essen schnell da ist.
Ja, vor
keiner
allen
wartet mittags. Gerne lange, insbesondere mittags. Das ist wirklich fast schon schlimm, würde ich sagen, weil da ist ja wirklich gefühlt alles, was über 10 Minuten, wann kommt endlich mein Essen? Ne?
Ja.
Aber auch am Abend trotzdem, ne, die Leute sind, glaube ich, schon dankbar, dass das Essen schnell kommt, dass sie sich darauf verlassen können, dass es jedes Mal schnell kommt, ne, dass es nicht abhängig ist davon, wie viel los ist, ob das Essen lange oder kurz dauert.
Genau. Das stimmt, ja. Da sind wir in Deutschland ganz besonders. Also ich war jetzt gerade in Frankreich im Urlaub und da haben alle ganz besonders viel Zeit zum Essen und beim Essen und da hockst du auch erstmal ein bisschen.
Ja,
ganz andere Kultur. Ja. Die genießen auch dieses Miteinander, glaube ich, ein Stück weit mehr als wir hier. Aber gut, andere Geschichte.
Jetzt ist das ja der Status quo von heute. Aber nimm uns doch mal mit auf die Reise, wie die Anfänge war. Ich meine, die Eatery ist jetzt 2019, ist sie gegründet worden. Das ist jetzt 7 Jahre her. Und da ist ja auch eine ganze Entwicklung gemacht worden. Da sah es ja auch noch mit der Unternehmensstruktur ein bisschen anders da aus. Das Kerngeschäft lag woanders. Also wie bist du eigentlich jetzt dazu gekommen, zu sagen, hey, ich mache das Ganze jetzt schon 7 Jahre? Ich meine, wenn wir zurückrechnen, 2019, da haben wir Abitur gemacht.
Ja.
Direkt nach dem Abitur im Prinzip da reingestartet. Das ist ja schon ungewöhnlich.
Ja, durchaus. Also ich glaube, da sollten wir den Bogen jetzt gleich ein bisschen größer spannen. So, ich komme ja, meine Familie, die hat seit Jahrzehnten einen Imbissbetrieb gehabt und da bin ich auch groß geworden, ja, auf Volkfesten, auf allen weiteren Festen, wo Bratwürste, Steaks und so weiter verkauft worden sind. Da habe ich schon von früh an das Arbeiten gelernt. Ja. Deswegen kann ich auch sagen, ich habe schon 20 Jahre Berufserfahrung. Ich habe mit 5 das erste Mal schon die Sardinen am Volkfest ausgenommen habe. Und das ist so ein bisschen der Ursprung. Also schon immer irgendwo ein Gastro-Kind gewesen, aber eben in diesem Imbiss-Segment. Und dann während der Schule, na, ganz klassisch, du hast es ja vorhin schon gesagt, Hausaufgaben abgeschrieben. Und derjenige, der die Hausaufgaben abschreibt, der weiß auch nicht, was er nach dem Abitur machen soll. Also wurde ich mal dann von den Eltern in eine Lehre geschickt, in ein duales Studium zu McDonald's. Ja, das war im Nachgang auch einer der besten Entscheidungen von ihnen. Aber da habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen und habe mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Gastronomie auch kennenlernen dürfen. Vorher nur dieses Imbissgeschäft gekannt und dann gleich mal zu dem Fastfood-Giganten, ja, und zu dem Marktführer auch mal geschickt worden. Und dort habe ich dann mein duales Studium angefangen, ja, würde ich mal sagen. Und dann ist es ja leider dazu gekommen, dass der Papa, als ich dann 18 war, dass er an Krebs verstorben ist. Und das war natürlich dann noch der Moment, wo das Ganze so ein bisschen in die Schieflage gekommen ist. Ja, ich war in Erfurt zum Studium, ja, und dann ging es ihm ja schon gesundheitlich sehr schlecht in dieser Zeit. Und dann war es nur eine Frage der Zeit. Ja, das wussten wir, das haben die Ärzte so gesagt. Und gleichzeitig kam natürlich dann, als hätte es nicht gereicht, kam natürlich dann noch Corona dazu. Also das ist wirklich der doppelte Worst Case, also der Worst Case, das ist schlechter geht es gar nicht, weil natürlich auch der Papa damals immer die Geschäfte mit der Mutter zusammen auch geführt hat, aber der Papa natürlich der Hauptverantwortliche dafür war, dann bricht der weg und dann ist natürlich die Mutter alleine zu Hause mit den restlichen Geschäften, aber natürlich auch so ein bisschen ohne so diese richtige, soll ich sagen, da hat einfach was gefehlt. Sagen wir es mal so, ne? Und es war schon vom Volumen her einfach so, dass man sagt, okay, dafür hätte es auch diese 2 Leute gebraucht. Ich war weg im Studium, hatte da dementsprechend auch relativ wenig Handlungsspielraum, um da auch mitzuhelfen. Und ja, dann wurde eben, damals hat der Papa noch die Eatery so mitgeplant, zumindestens, ja, ist dann so in dieser Planungsphase, beziehungsweise ganz anfänglichen Eröffnungsphase auch verstorben. Also heißt, komplett neues Geschäft, was noch gar nicht etabliert ist, wo das Konzept auch noch nicht ausgereift ist, ne? Und dann Corona alles zu erstmal gemacht, die ganzen Verträge, also sprich Miete musste weitergezahlt werden, die ganzen Mitarbeiter natürlich auch, die eingestellt worden sind, die musste es ja auch irgendwie weiter bezahlen, sodass sehr viele Probleme, die Hilfen zu bekommen, ne? Dementsprechend, weil das Geschäft diese Jahre vorher noch gar nicht da war. Und dann stand ich an dem Punkt, wo es wirklich hieß, okay, was machen wir jetzt? Die Geschäfte, das läuft jetzt alles wirklich den Berg, also bergab. Da wird jeden Monat werden sehr viele Tausende von Euro an Geld verbrannt. Ja, gleichzeitig bin ich mehr oder weniger handlungsunfähig, weil ich einfach woanders bin beim Studieren. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Entweder ich mache jetzt ganz normal mein Studium fertig, um danach vielleicht zu hoffen, dass es dieses Geschäft noch irgendwie gibt. Oder ich sage jetzt, okay, ich muss jetzt hier eine Notbremse reinhauen und muss jetzt einfach mich auf diese Situation einstellen, zu sagen, okay, ich muss jetzt zu Hause voll mit anpacken, weil es wird sonst einfach dieses Geschäft auch die nächsten 1-2 Jahre nicht mehr geben. Das ist wirtschaftlich dann auch nicht mehr möglich. Dann wäre es nicht mehr möglich gewesen. Und dann habe ich eben nach 2 Jahren McDonald's-Studium gesagt, okay, ich mache das Studium weiter, aber ich wechsle einen Praxispartner und habe den dann eben ins eigene Geschäft gewechselt, ja, und habe dann hier in der eTree, hier in Neumarkt, während ich studiert habe, halt auch gearbeitet, also sprich dann auch natürlich während den Theoriephasen habe ich hier mitgearbeitet, ne? Also es war ja während Corona, die erste Zeit war ja noch das Mitnahmegeschäft erlaubt, ja, in der ersten Welle, bevor man dann ganz schließen musste, und habe dann hier natürlich mein Bestes gegeben, um irgendwie das Ganze wieder so halbwegs, ja, die Kiste hier wieder zum Laufen zu bringen, auch wenn es eher vergeblich war, weil es natürlich anfänglich, es dauert einfach sehr lange, so ein Geschäft wieder oder erstmal zu entwickeln. Und am Anfang war die Eatery auch ja noch ein ganz anderes Geschäft, da waren natürlich sehr stark diese Einflüsse vom Imbiss auch da. Also es war letztendlich, war die Eatery am Anfang ein Imbiss, nur ein bisschen besserer Imbiss. Das war so vielleicht auch die Idee vom Vater damals, das hier so umzusetzen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das Ganze hier so nicht funktioniert. Ich bei McDonald's viel gelernt habe, aber immer ein Problem hatte, mich mit diesen Werten zu identifizieren. Ich war damals, war ich auch übergewichtig, eine sehr lange Zeit, auch bestimmt durch den Imbiss, ne? Da war ich selber auch immer der beste Gast. Und irgendwann kam auch so ein bisschen der Lebenswandel in diese gesunde Ernährung und dieser gesunde Lebensstil. Und dann habe ich gesagt, okay, müssen wir hier auch dieses Konzept ändern, weg von dieser ungesunden Imbissküche hin zu einfach einer gesundheitsbewussten Ernährung. Und dann haben wir hier dementsprechend über viele Jahre hinweg auch langsam dieses Konzept umgestellt und haben immer mehr diese alten Teile, dieses alte Image fallen lassen können. Und es war wirklich eine lange Entwicklung auch. Und dann sind wir viele Jahre später jetzt eben an dem Punkt, wo das Konzept ein ganz anderes ist, aber was sich auch herausgestellt hat, was am Markt funktioniert, was die Gäste auch so eben haben wollen. Was aber besonders schwer war, weil man hat auf der einen Seite dann natürlich damals seine wenigen Stammgäste, ja, und dann macht man auf einmal die Currywurst aus dem Sortiment raus. Dann macht man die Pizza aus seinem Sortiment raus. Und dann sind natürlich die Leute, die damals die Gäste waren, sagen natürlich auch, oh, jetzt komme ich natürlich nicht mehr. Und dann steht man erstmal übergangsweise da, hat gar keine Stammgäste mehr, weil die neuen, die hat man noch nicht so wirklich herholen können. Und die alten sind weg, weil die sagen, ja, das gibt's ja gar nicht mehr, ist ja gar kein Imbiss mehr hier. Und ja, deswegen eine harte Entwicklung gewesen, die wirklich sehr viel Mut auch gebraucht hat, zu sagen, sagen meine Brüder immer zu mir, ne, hätte der Vater das gewusst, dass du hier seine Currywurst aus dem Sortiment rausnimmst, ne, da hätte er schlimme Dinge mit mir gemacht. Nein, also es war ihm wirklich heilig, und da hat er auch fest dran geglaubt, dass das einfach, dass das die Zukunft auch so ist. Aber da habe ich, denke ich, eine ganz gute Entscheidung getroffen, das so eben anzupacken und einfach wirklich die Richtung einmal um 180 Grad zu drehen.
Und dann hat sich das Konzept einfach über Jahre quasi immer weiterentwickelt, angefangen, die Currywurst rauszuschmeißen.
Dann auch mal das gesamtliche Service-Konzept. Das war natürlich Selbstbedienung, wie das für einen Premium-Imbiss auch der Standard ist. Und dann natürlich auch irgendwann festgestellt, okay, funktioniert auch nicht mehr Self-Service, also muss man vielleicht auf ein Full-Service-Konzept umsteigen. Ja, solche Sachen. Dann angefangen, okay, die Produktkategorien, ja, wir hatten ja damals die Pizza da, Pizzaofen rausgemacht, weil ich gemerkt habe, boah, das funktioniert nicht, aber auch mal ganz langsam rangetastet. Also nicht die Pizza sofort rausgemacht, sondern erst angefangen, okay, wir verkaufen jetzt vegane Pizza, um unsere neue Zielgruppe, die eben auch viel vegan, vegetarisch ist, um die vielleicht damit mehr abzugreifen. Dann trotzdem gedacht, funktioniert trotzdem nicht so, wie man sich das vorstellt. Also dann irgendwann den Schritt gegangen, ganz das rauszumachen. Dann die Küche mit umgebaut auf die neuen Produkte. Also ein sehr langer Weg, der sehr viel Try and Error war.
Also Simon, ich muss jetzt mal noch ein paar Fragen stellen, die mir während des Gesprächs gekommen sind. Du hast eben begonnen und hast gesagt, deine Eltern haben die Entscheidung getroffen, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. So ähnlich hast du das formuliert, und haben dich in eine Lehre bzw. in ein duales Studium geschickt. Also jetzt haben wir ja schon ein paar Podcasts auch geführt, auch mit ein paar familiengeführten Unternehmen, ja, wo eben auch die Kinder dann so langsam reingewachsen sind. Momentan haben wir auch in unserem letzten Podcast drüber gesprochen, ist ja eher so, ach, nach dem Studium muss ich mich erstmal finden und dann muss ich erstmal auf Weltreise gehen. Mhm. Also jeder, der beim nächsten Volksfest sich eine Currywurst und Pommes an so einem Imbissstand holt, ich weiß, Henry, du hast auch dem Simon hier und da im Imbus unterstützt. Unser jüngster Sohn, der Kilian, der war auch, glaube ich, ab und zu da.
War
und
hier in der Eatery?
Genau.
Als hier bester auch in, Pizzabäcker?
Genau, in der Eatery. Und wenn die nach Hause gekommen sind, dann waren die wirklich, also das ist ein Knochenjob, weil das ist wahnsinnig heiß, ja. Und also das allerhöchsten Respekt vor denjenigen, die da stehen, die das machen, ja, das ist Punkt eins. Da will ich jetzt gar nicht aber mal so darauf hinaus, aber du hast es von früher Kindheit kennengelernt und dann haben deine Eltern nicht gesagt, naja, Kind, jetzt weißt nicht, was du machen willst, ja. Dann entscheiden wir für dich. Mhm. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? Und du, und wenn ich dich jetzt angucke, du lachst, wer dich nicht sehen kann, aber du lachst dabei. Also es ist für dich vollkommen in Ordnung gewesen. Ganz im Gegenteil, du hast eben gesagt, und es war die beste Entscheidung.
Ja, im Nachgang auf jeden Fall. Also am Anfang wurde man durchaus teilweise schief angeschaut, wenn du gesagt hast, ah, du arbeitest bei McDonald's. Na, weil schon dieses Image teilweise natürlich auch besteht, ja, oh, der wird nichts, ne, der geht zu McDonald's, durchaus, ne, ist ein bisschen so verbreitet, so dieses Bild, was völliger Quatsch ist, meiner Meinung nach. Aber deswegen war es natürlich am Anfang keine Entscheidung, die ich selber getroffen habe, von der ich auch so mittelmäßig begeistert war am Anfang, ja, weil ich mich ja auch noch nicht diese Begeisterung, die ich jetzt für diese Branche habe, diese Leidenschaft dafür, die hat sich natürlich auch erst entwickelt über die Jahre hinweg. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist meine Vision mit 18 Jahren hier die Eatery. Und nein, das war ja überhaupt nicht mein Plan. Ich wusste ja gar nicht, wo die Zukunft mich auch hintreibt. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, das Ganze, die Geschichte hat ja sich auch einfach durch diese Umstände, Corona und den Tod vom Vater, auch so eben entwickelt. Und wer weiß, ich bin mir sicher, das Ganze, wir würden vielleicht gar nicht auch hier sitzen, wenn diese Sachen jetzt nicht passiert wären. Weil dann wäre es immer noch so, der Vater ist mit dabei und der macht hauptsächlich seine Geschäfte. Ne? Und man darf halt so, wie es halt auch damals war, ne? Er hat es sagen und man hilft halt so dann immer mit. Ne? Man Befehlsausführer letztendlich. Ne? Also so war es damals.
War schon Patriarchat.
Ja, durchaus richtig. Ja. Das hat auch unser Freund der David immer spüren dürfen, durchaus am einen oder anderen Ende. Ne? Meine ganzen Freunde, die auch alle mit helfen durften, mussten, ja, ja. Wie auch immer. Ja, deswegen hat sich...
Ja, die haben ja auch ein Geld dafür bekommen.
Ja, natürlich.
Also, das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen.
Das stimmt. Ja, ich glaube, sie waren auch dankbar über die Zeit, dass sie damals einfach auch arbeiten konnten. Ne? Weil ich meine, so mit 15, 16, also 16 Jahren natürlich, weil unter 16 darf man nicht arbeiten.
Unter 15 arbeiten nur die eigenen Kinder, ist vollkommen klar.
Genau, richtig. Genau. Und weil du es auch gesagt hast mit Weltreise und so weiter, wer weiß, wo das Leben danach hingegangen wäre, aber ich sage immer, ich hatte ja keine Wahl. Also ich konnte mich ja danach dann auch nicht entscheiden. Also nachdem dann das mit Corona und dem Vater war es ja einfach so, du stehst ja mit in der Verantwortung drinnen und da fragt dich keiner, oh, willst du jetzt die Geschäfte weitermachen? Willst du jetzt hier in den Schiff mit einsteigen, was gerade sinkt? Nein, du musst es einfach machen. Weil du kannst uns die Mutter hängen lassen. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit, aber das ist natürlich, also geht nicht, ist klar. Also das heißt, du musst damit rein. Punkt. Ob du willst oder nicht.
Wahnsinn.
Also du kannst es nicht einfach anders machen, weil du hängst ja letztendlich auch durchaus teilweise in den Firmenkonstrukten dann teilweise mit drinnen in den Sachen. Das heißt, du bist da, auch wenn du damals habe ich auf jeden Fall nicht die Verantwortung gespürt, weil ich mir dachte, ja, ich stehe halt mit drinnen, teilweise in GbRs, aber ich führe die Geschäfte nicht und das ist halt einfach nur förmlich, das Ganze. Ja. Aber bis ich dann gemerkt habe, oh nee, so förmlich ist es dann doch, es ist doch ein bisschen mehr als das und dann ab dafür und dann hier rein und dann von früh bis spät hier drin. Und ich weiß noch damals hier, als während der Corona-Zeit Laptop aufgeklappt, ne, in den Vorlesungen immer mit drin gewesen, ja, während das Geschäft hier war, weil ich musste hier arbeiten. Ja, und dann immer Ärger bekommen von den Dozenten, ja, immer, ich habe gesagt, das Mikrofon geht nicht, Kamera geht nicht, ne, und dann habe ich immer nach einer halben Stunde einfach zuklappt und sagt, komm, das ist sinnlos, also ich brauche jetzt nicht zu tun, als würde ich bei der Vorlesung mit teilnehmen, wenn ich das gerade überhaupt nicht mache.
Ja.
Es war aber wirklich sehr, sehr schwierig, weil die Entscheidung, auf so ein sinkendes Schiff zu gehen und zu sagen, okay, ich kann ja davon nicht leben. Also das ist ja wirklich nur Schadensbegrenzung. Und, ja, und zu sagen, okay, ich gebe jetzt dieses Studium im Sinne, also ich gebe es jetzt auf, ich schmeiße es jetzt weg, aber ich springe auf was, was viel, viel unsicherer ist als das, wo gar nicht weiß, ob ich davon jemals leben kann.
Ja. Du hast vorhin gesagt, ihr lacht immer noch darüber. Deine Brüder sagen, was wird der Vater sagen mit der Currywurst? Ja. Was glaubst du denn, wenn dein Vater von wer weiß wo auch jetzt hier runter zu uns schauen würde, was würde er denn zu dir sagen?
Also ich glaube, insgesamt wäre er wirklich zufrieden, ja, mit dem, was jetzt daraus geworden ist. Den Weg dahin, ich sag mal, den müsste er jetzt nicht unbedingt erfahren, dass er jetzt der Imbiss, ich habe dann damals auch die Entscheidung getroffen, das ganze Imbissgeschäft auch mit aufzugeben und konnte es dann weiter verkaufen noch und habe gesagt, okay, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte von der E-Tree. Das war auch eine schwierige Entscheidung, weil das Problem war, Imbiss damals, das war das einzige Geschäft, was Geld abgeschmissen hat, ja, wo ich mich aber nicht mit identifizieren konnte. Und E-Tree war das, wo ich die Zukunft auch drin gesehen habe, womit man noch kein Geld damals verdient hat. Und dann zu sagen, okay, ich trenne jetzt diese ganzen alten Geschäfte, die eigentlich die Cash-Cows sind, die verkaufe ich, die gebe ich auf. Da hat mich auch jeder angeschaut, sagt, Simon, was machst du? Das kannst du doch nicht machen. Weil das ist ja, das sind ja die besten Geschäfte. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe gesagt, nein, ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren und das voll. Und das habe ich gelernt bei meinen Eltern, die haben immer versucht, auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Und es ging meistens nach hinten los. Weil nirgendwo konnte wirklich 100% ins Detail reingesteckt werden von der Arbeit her, sondern es war halt überall viel, aber nie halt so, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich perfektioniert. Und das war immer schon durchaus mein Anspruch, ein Geschäft und das dafür wirklich richtig gut zu machen. Aber auch eine der vielen Entscheidungen, die auch ganz schnell nach hinten los hätten gehen können. Ja.
Ja, aber also erstens mal so diesen Mut zu haben, auch die Familiengeschichte, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, hinter sich zu lassen, ja, und die Currywurst abzuschneiden, zeigt ja auch, wie in Anführungsstrichen furchtlos du bist, oder vielleicht ist furchtlos das falsche Wort, aber dass du einfach sagst, die Zeit hat sich verändert, wir müssen was Neues machen, und auch spannend, und darauf würde ich jetzt gerne nochmal hinaus, das hast du nämlich vorhin auch gesagt, deine Werte haben sich verändert und du warst nicht mehr so einverstanden mit den Werten auch von McDonald's, hast dann hier ins eigene Unternehmen gewechselt und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist, erleben wir ja auch ganz oft, du hast dann gesagt, du hast so in der Art, ich bin zu einem gesünderen Lebensstil gewechselt.
Ja.
Und das würde mich nochmal interessieren. Was war, gab's einen Auslöser oder wie kam das, dass du gesagt hast, nee, also jetzt Pommes und Currywurst, das taugt mir jetzt nicht mehr oder ich muss irgendwas verändern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist auch relativ einfach zu beantworten. Das ist, dass ich Wissen mir angeeignet habe, wie wichtig es ist, einen gesunden Lebensstil zu führen, wie wichtig es ist, körperlich gesund zu sein, zu wissen, was es bedeutet, sehr viel von diesem in Anführungszeichen schlechten Essen zu essen, was es mit dem Körper eigentlich macht, was es mit dem Geist eigentlich macht. Ja? Und es gibt den Spruch, du bist, was du isst. Und wenn man sich damit mal näher beschäftigt, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und auch bei McDonald's habe ich gesehen, natürlich die Zielgruppe, die ist schon klar und die Zielgruppe, die kommt auch. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass die Kinder auch schon wieder so großgezogen werden, ne, da teilweise 3-4 Mal auch die Woche dann mit den Eltern kommen, auch dementsprechend einfach auch übergewichtig sind durch diesen Lebensstil. Und da habe ich dann irgendwann gesagt...
Bei McDonald's.
Bei McDonald's, ja. Bei McDonald's. Ne? Und wenn man dann auch mal drauf schaut, was steckt in den Produkten dann eigentlich drinnen und wie sind die Nährwerte davon und immer dieses Gefühl, man ist bei McDonald's und man ist dann kurzfristig schon befriedigt, definitiv. Also sie schaffen das ja mit den Produkten, dass es wirklich was auslöst im Gehirn, dass es dieses Gefühl gibt, oh, das ist lecker, davon brauche ich mehr. Es ist wie eine Droge, Zucker, Salz, Fett, ne? Diese Kombination, die macht das Ganze aus. Aber dann 3-4 Stunden später denkt man sich eigentlich, hätte man halt doch mal lieber was anderes gegessen, oder? Ich glaube, dieses Gefühl, das kennt ihr wahrscheinlich nicht.
Doch, natürlich kennt ihr das auch.
Aber ich denke, ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, ja, was ich da meine. Ja. Und da habe ich einfach gesagt, okay, nein, ich möchte für mich selber das machen und ich möchte auch anderen Menschen diese Möglichkeit geben, sich gesund ernähren zu können und diesen gesunden Lebensstil zu führen und auch viel, was weiß ich, vielleicht noch nicht so viel erwähnt habe, dieses Vegan-Vegetarische ist für mich auch ein großes Thema, einfach zu sagen, okay, einfach ein bewusster Fleischkonsum, also nicht nur sagen, okay, natürlich beziehen wir unser Fleisch von regionalen Partnern, natürlich, aber gleichzeitig bieten wir auch eine große vegan- und vegetarische Auswahl, weil ich auch trotzdem der Meinung bin, es muss wirklich nicht jedes Mal Fleisch sein und es gibt wirklich super gute Alternativprodukte auch und wenn die gut in Szene gesetzt sind, dann ist das auch absolut kein Verlust, die zu essen.
Ja. Ja. Jetzt hast du hier mit der Filiale hier einen gewissen Spirit, einen gewissen Ruf, ein gewisses Image aufgebaut. Und die Geschichte bleibt ja nicht hier in Neumarkt stehen, sondern die Geschichte geht jetzt ja weiter, zu sagen, wir haben vorhin schon den Begriff Systemgastronomie angesprochen, in die nächste Filiale. Mhm. Also das zeigt ja zumindest, dass das Konzept hier, so wie es ist, funktioniert und dass es angenommen wird. Und wann hast du jetzt gesagt, zu sagen, okay, von der anfangs wirklich schwierigen Zeit es irgendwie geschafft, jetzt das tragfähig zu machen und dann aber zu sagen, ich bleibe hier nicht stehen, sondern ich gehe quasi wieder ins Ungewisse, springe wieder ins kalte Wasser, wo man jetzt ja sagen könnte, hey, jetzt habe ich es hier einigermaßen geschafft, es ist recht angenehm, bin in einer komfortablen Situation, aber dann zu sagen, nee, ich mache weiter.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, Henry. Also, es ist so, damals war ich ja sehr viel operativ hier drinnen, von früh bis spät. Wir hatten fast keine Mitarbeiter hier und dementsprechend war ich jede Schicht auch hier mit da und habe das Ganze operativ gearbeitet, habe die Küche gemacht, Service gemacht, gespült, wirklich also alles von vorne bis hinten durch. So. Dann irgendwann wirklich, also immer eine, ich rede jetzt in großen Sprüngen, ja, ist es dann gekommen, größeres Team, mehr Gäste natürlich auch, ja, mehr Öffnungstage und irgendwann hat sich das dann ergeben, dass ich selber so weit aus dem operativen Geschäft draußen war. Zwar hat so 3-4 Jahre, würde ich sagen, hat das schon gedauert, also wirklich sehr langer Weg, aber wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein Team von super tollen Menschen, die auch diesen Spirit leben, ja, diese auch wie eine Familie hier, die Mitarbeiter und die den Laden auch in meinem Sinne so führen und ihn behandeln, als wäre es auch ihr eigener Laden. Und dann war ich natürlich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, was machen wir denn jetzt als nächstes? So, und in der Systemgastronomie kannst du dann nicht sagen, okay, du vergrößerst dann deinen Bestandsladen hier, das funktioniert schwierig, du hast hier eine feste Immobilie, da kannst du nicht einfach sagen, okay, da baust du jetzt irgendwie ran, um das größer zu machen, sondern die einzige Möglichkeit, um zu wachsen, ist, einen weiteren Standort zu eröffnen. Und das war dann für mich einfach der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, zu Hause, jetzt gehen so ein bisschen so diese 50, 60 Stunden Wochen, die hat man dann irgendwann nicht mehr, wenn du nicht mehr so in diesem operativen Tagesgeschäft so mit drin bist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, müssen wir den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt liegt dann natürlich nahe, okay, weiterer Standort. Und dann angefangen erstmal, das war schon, ich glaube, die erste Besichtigung von diesem Standort war 2024. Das ist schon wirklich lange her. Nein, der Standort ist immer noch nicht eröffnet. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis es dahin geht. Es ist dann Nürnberg geworden. Also irgendwas natürlich, was auch hier sehr in der Nähe ist. Das ist mir ganz wichtig gewesen. Und ja, da sind wir seit 2024 eben in der Planung für diesen weiteren Standort und jetzt auch schon in der Ausführung. Aber die Baustelle, die zieht sich leider noch ein paar Monate noch, aber ja, Anfang nächsten Jahres, da muss es auf jeden Fall losgehen. Und dann habe ich auch wieder sehr, sehr viel zu tun, habe wieder eine große Herausforderung vor mir.
Und was nimmst du aus der Filiale hier in Neumarkt mit in die Filiale nach Nürnberg?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, sich erstmal Zeit zu lassen, bis man diesen Schritt geht. Weil expandieren heißt, dass jeder Fehler und jeder schlechte Prozess auch 1:1 mitgenommen wird. Und wenn man danach ausbessert, heißt es auch, dass man das Ganze zweimal machen muss. Also das ist schon mal für mich die wichtigste Erkenntnis gewesen, auch an die Leute, die vielleicht selber mit ihrem Geschäft einen weiteren Standort eröffnen, erstmal den ersten Standort wirklich sehr viel Zeit in eine Prozessoptimierung reinzustecken. Und vorher gar nicht drüber nachzudenken, oh, wo kann ich jetzt weiter, nächster Standort, größer werden, sondern die Probleme, die skalieren mit. Das ist so das größte Learning, was ich daraus schon mal hatte. Und was ich jetzt auch merke, es ist deutlich einfacher, weil man weiß, man kann die Sachen schon kopieren, aber mit einem guten Gewissen kopieren auch. Und
was nimmst du noch mit? Also wie schaffst du es, diesen, oder was versuchst du zu machen, diesen Spirit, dieses Image, das, was, wenn man hier reinkommt, dieses Gefühl, wenn man hier Gast ist, mit nach Nürnberg zu nehmen? Weil es ist ja nichts anderes, wie ich baue eine zweite Niederlassung auf. Ich habe jetzt quasi zwei Teams an zwei Standorten und bin ja aber für beide zuständig.
Ja, also ich meine, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil jetzt Stand jetzt habe ich ja noch kein Team für den Standort aufgebaut. Es ist noch ein bisschen zu früh dafür, um jetzt die Leute da wirklich auch für schon gleich mit ins Team zu holen, weil es einfach noch keine Substanz dann wirklich vor Ort da, wo man dann das Ganze auch dann machen kann. Deswegen ist es noch so ein bisschen schwierig, diese Frage auch zu beantworten, weil es natürlich auch in die Zukunft abzielt. Ich glaube, du zielst schon natürlich darauf ab, dieses Bild, und dieses Bild lebt natürlich Menschen. Der lebt durch das Team insbesondere natürlich, was komplett neu aufgebaut werden muss, und lebt dann auch dieses Spirit wieder an die Gäste auch mit weitergegeben wird. Und Stand jetzt ist es halt alles sehr technisch, weil es einfach mal so ein Projekt fertig gebaut werden muss. Es sind sehr viele Zeichnungen, ne, sehr viele Planungen einfach. Und das ist jetzt dann eben der nächste Schritt. Und das ist dann für mich auch noch so ein bisschen natürlich das Ungewisse. Wie geht man dann vor, mit so einem komplett neuen Team zu starten? Das wird eine sehr, sehr große Herausforderung sein. Nochmal, wir werden so vielleicht 40, 50 neue Gesichter dort brauchen. Und das ist eine große Herausforderung. So komplett von null auf so ein Team aufzubauen und so viele neue Menschen kennenlernen zu dürfen, aber auch zu entscheiden, wer passt besser ins Team, wer passt nicht so gut ins Team rein. Da bin ich auch dankbar für die Erfahrung hier, weil die braucht man für sowas, um diese Entscheidungen treffen zu können. Man braucht eine sehr gute Menschenkenntnis dafür, um zu verstehen, welche Leute, ich meine, das wisst ihr, seht ihr auch selber, dass diesbezüglich schlechte Entscheidungen, die können sehr teuer werden. Ja, schlechte Mitarbeiter einzustellen, schlecht im Sinne von, dass sie einfach das Team eigentlich zerstören teilweise. Ne? Also da gibt es ja ganz krasse Beispiele. Da reicht ein, zwei Leute, die da eine andere Intention haben, und schon kann das ganze gesunde Team auch schon ganz schön negativ auch mit beeinflussen.
Ja. Wie ist die Fluktuation hier bei dir? Die geht ja auch nahezu gen Null, ne? Also wenn ich hier gerade deine, wie nennt ihr das hier, eure Chefin vom Laden, die ist ja auch schon wahnsinnig lange.
Die Betriebsleitung, ja.
Die ist ja auch schon wahnsinnig lange hier bei dir,
ja,
ne?
Ja, also auch jetzt schon seit knapp 3 Jahren müsste es jetzt sein. Ja. Also seitdem wir die auch wirklich gesucht haben, diese Position. Und die Fluktuation ist Gott sei Dank wirklich sehr niedrig bei uns, wofür ich unfassbar dankbar bin.
Ja.
Vor allem bei den Vollzeitkräften natürlich. Natürlich, die Branche lebt auch viel durch Minijobber. Ja. Das ist klar, die braucht man auch, das ist wichtig. Ja, ich rede immer, es ist eine natürliche Fluktuation. Viele kommen während des Studiums zum Arbeiten als Minijob, und wenn das Studium dann vorbei ist, die ziehen in eine andere Stadt, natürlich sind die dann auch weg. Aber das ist für mich nicht die Fluktuation in diesem klassischen Sinne. Ja. Und auch in der Gastronomie ist das, weil die lebt von dem Personal, von den Menschen dort, und das ist wirklich auch sehr teuer, Mitarbeiter zu verlieren bei uns. Und deswegen tue ich alles in meinem Rahmen der Möglichkeiten, dass die Mitarbeiter sich bei uns wirklich sehr wohlfühlen.
Ja. Was ist das? Gibt mal so ein paar Ideen, was man da tun kann, weil ich meine, das ist ja schon, wenn man sich auch so den Branchendurchschnitt anguckt, was so Fluktuationszahlen angeht, eher unüblich, dass das so aussieht. Also das heißt, es muss ja irgendwas geben hier, was die Menschen hier hält.
Ja, das ist also grundsätzlich Fluktuation in der Branche sehr hoch. Ja, das habe ich auch bei McDonald's gesehen. Da war ein extrem hoher Wechsel, also eine wirklich hohe Fluktuation. Ich glaube, das Erste ist wirklich, dass die Prozesse optimiert sind. Warum? Weil die Mitarbeiter, die in der Gastronomie arbeiten, die mögen das, wenn alles nach klaren Regeln abläuft. Und wenn dadurch eben kein Stress entsteht, weil dieser Stress ist ja oft das, was die Leute auch wegbringen. Die Gastronomie ist stressig, weil auf einen Moment kommen sehr viele Leute rein. Und dann zeigt sich, ob das System funktioniert oder nicht. Ja, und wenn das System nicht funktioniert, dann wird es für das Personal extrem stressig, diese Situation. Und das ist, was auf Dauer die Mitarbeiter so sehr belastet, dass sie dann sagen, okay, ich gehe. Ja, und also ich glaube, das ist so dieser hohe Grad der Technologie und einfach von dieser Prozessoptimierung, das ist schon mal die Basis. Das ist schon mal die Basis. Ich sage, das ist einer von vielen Bausteinen dafür. Und einfach, glaube, mittlerweile ist es die Menschen, die hier im Team sind, dass sie alle sehr ähnlich sind. Ja, und auch wenn ich die Minijobber bei uns anschaue, das sind sehr viele junge Damen, so Anfang 20, und die verstehen sich untereinander einfach auch extrem gut. Also das ist so, die treffen sich auch in ihrer Freizeit zusammen, das sind wirklich schon auch mehr als Arbeitskollegen teilweise, ne? Und das hält natürlich auch diesen Kreis immer gut zusammen, wenn man merkt, okay, das ist eine Leute, die sich auch so privat miteinander treffen würden. Aber dann natürlich auch solche Sachen, immer großzügig sein mit Essen, Getränke natürlich, ne? Dann, was wir jetzt neu haben bei uns, das Hansefit haben wir jetzt eingeführt. Das ist ja auch diese Einstellung, hey, gesundheitsbewusst zu sagen, okay, hey, liebe Mitarbeiter, ihr könnt auch hier gerne das mitnehmen. Da könnt ihr hier wirklich euch austoben, ihr könnt so viel Sport machen, wie ihr wollt. Das ist alles abgedeckt. Ne? Genau.
Sehr schön, klingt gut. Also du bist auf alle Fälle auf der Suche für den Standort Nürnberg und der wird nächstes Jahr quasi eröffnet.
Genau so ist es.
Ja, da drücken wir ganz dolle auf alle Fälle die Daumen und werden uns dann von dem Konzept selbstverständlich überzeugen und dort auch mal essen gehen.
Gerne mit eingeladen.
Oh, sehr gut.
Ja. Wenn wir nochmal so einen Schritt weiterdenken, wenn du jetzt mal, oder einen Schritt weitergehen, wenn du nochmal überlegst, welchen Satz würdest du dem Simon von vor 5 Jahren sagen?
Muss ich kurz mal drüber nachdenken.
Ja?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die du überlegt hast. Ich vorher auch nicht gewusst habe, diese Frage. Umso schwerer ist sie jetzt zu beantworten. Nein.
Die kriegt jeder gestellt im Podcast am Ende. Ich glaube, das ist Henrys Lieblingsfrage. Lieblingsfrage. Ne?
Ich würde sagen, tatsächlich, auch wenn es ein bisschen klischeehaft ist, immer weitermachen. Aufgeben ist keine Option. Immer weitermachen. Und es gibt für alles eine Lösung, es geht immer weiter nach vorne. Und aufgeben funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das ist so der entscheidende Satz und das ist eine gute Mentalität fürs Leben allgemein. Ja, und vor allem auch nicht jammern. Nicht jammern, sondern machen. Jedes Problem kann gelöst werden.
Das hätte der Simon vor 5 Jahren verstanden?
Ich denke, er hätte es verstehen müssen.
Also du bist ja auf alle Fälle ein Beispiel dafür, wenn man im Umgang jetzt ganz privat, und ich kenne dich ja hauptsächlich privat, das kann ich nur bestätigen, du jammerst nicht und ich glaube, es ist auch eine ganz resiliente Eigenschaft, weiterzugehen. Ja? Und das, glaube ich, unterscheidet auch denjenigen, der, ich will jetzt gar nicht sagen, weniger erfolgreich ist, aber der, gerade wie wir ja auch, da kriegst du so einen Brocken vor die Füße geworfen und man kann da zerbrechen oder halt sagen, komm, wir machen weiter. Und das ist ja auch bei dir in deiner Geschichte, in deiner Biografie, die wir vorhin gehört haben, dass du einfach auch angenommen hast, so deine Eltern stecken dich jetzt in dieses Studium und du machst einfach was draus, ja, und es ist vollkommen in Ordnung und wenn man dir so zuhört und wenn man dich hier auch in deinem Laden erlebt, ja, dann, also ich spüre zumindest, dass du richtig angekommen bist, dass du dich wohl hier fühlst mit dem, was du tust. Ah ja, und danke jetzt für dein Lachen, der das nicht sehen kann. Da strahlst du auf einmal. Und das ist immer für mich so die Resonanz. Aha, ich hab's scheinbar getroffen. Jetzt nicht, weil ich es treffen will, sondern weil ich bei dir einfach sehe durch dein Strahlen jetzt, genau, das ist hier, das ist mein Baby und ich bin hier richtig zu Hause und mir geht's gut. Und die Entscheidung, die vielleicht vor 5 Jahren vielleicht auch meine Eltern für mich getroffen haben, die war richtig gut.
Genau so ist es.
Wie schön.
Ja. Und was ich vielleicht noch auch erwähnen möchte, das ist hier Neumarkt, sind wir jetzt knapp 20 Mitarbeiter. Und für die habe ich eine sehr große Verantwortung. Es sind Familien, die müssen ernährt werden. Und mit diesem Bewusstsein hat man auch eine ganz andere Einstellung zum Leben, weil man entscheidet nicht mehr nur für sich, sondern auch diese Entscheidungen, die reichen auch dann eben bis dahin. Und mit diesem Wissen kann man nicht aufgeben, weil man ist für so viele Menschen darüber hinaus verantwortlich auch noch, ja, dass die ihre Familie mit ernähren können, ne? Und da muss es funktionieren, da muss es gehen.
Simon, du bist Mitte 20 und übernimmst Verantwortung für 20 deiner Mitarbeiter. Also das sensationell, ja. Wie schafft man das? Wie schläfst du ruhig? Wie machst du das? Also ich kenne so viele Mitte 20-Jährige, die besaufen sich jedes Wochenende, übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Eigentlich,
noch nicht mal für sich selbst?
Noch nicht mal für sich selbst. Danke, Henry, für diesen Hinweis. Ist es vielleicht genau das, was wir wieder brauchen, dass wir jungen Menschen wieder mehr Verantwortung geben? Vielleicht auch manchmal mehr, so wie bei dir, als vielleicht ein 18-Jähriger tragen kann. Aber du bist jemand, der konnte es ja tragen. Der hat es angenommen. Du bist nicht zerbrochen, sondern du hast es ja als eine Herausforderung gesehen. Mhm. Macht uns das vielleicht gesund und glücklich und auch resilient?
Ja, klares Ja aus meiner Sicht. Und nur so lernt man das auch, damit eben umzugehen. Ja, und ich habe ja am Anfang gesagt, das war eine Reise, eine Entwicklung auch, das Ganze. Und mit 18 konnte ich das noch nicht machen, sondern man hat sich dadurch reinentwickelt. Und diese Entscheidung in den jungen Jahren, das, was ich auch gemeint habe, dadurch lernt man das einfach auch, damit umzugehen. Ja, und wenn man das nie hat, ja, dann kann ich das auch verstehen, dass eben dieser vielleicht durchschnittlich Anfang, Mitte 20, der einfach das Leben noch ein bisschen anders lebt, weil er auch nie mehr Verantwortung als über sich selbst, auch darüber hinaus, eben auch nie haben musste. Ja, und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wäre es eben nicht so gekommen und ich jetzt nicht in dieser Verantwortung drinstehen würde. Da bin ich auch dankbar, weil Verantwortung ist ja was Positives. Ja, und es ist ja was, was die Menschen auch antreibt, was zu tun, diesen Sinn zu haben. Ja, und sich eben nicht fallen lassen zu können überhaupt. Also es ist für mich wie ein Netz, zu sagen, okay, ich kann mich gar nicht fallen lassen, weil ich weiß, da ist diese Verantwortung da und die Leute, die zählen auf mich. Und ja, es ist was Schönes, was Positives, Verantwortung. Das auch wenn es viele nicht so denken, weil sie vielleicht noch nie gespürt haben, diese Verantwortung. Und Verantwortung wird in der Regel negativ wahrgenommen für diejenigen, die es nicht kennen. Weil Verantwortung heißt irgendwie dieses Druck und viele scheuen sich ja eben genau davor. Ja?
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich Verantwortung, wird doch dann häufig auch mit Druck gleichgesetzt und mit, ich muss abliefern und kann dann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Aber das ist ja eine ganz andere Betrachtungsweise von Verantwortung, zu sagen, das ist eigentlich mein Antreiber. Mhm. Also mein Motivator, wo ich sage, ich habe jetzt diese Verantwortung und es wird einfach, es in Anführungsstrichen, es geht nicht anders.
Ja.
Also als zu sagen, ich muss der jetzt auch irgendwie gerecht werden oder nicht ich muss, aber ich will der gerecht werden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch eine ganz positive Einstellung dem gegenüber ist, dann auch zu sagen, weil diese Verantwortung oder die Verantwortung und der Druck ist ja auch was viele Menschen ja auch ins Burnout bringt. Weil sie eben nicht damit umgehen können.
Ja, durchaus. Ich bin dankbar für die Verantwortung. Ich habe mit dem Thema Burnout noch nie so wirklich was zu tun gehabt, Gott sei Dank. Also es ist immer an mir vorbeigegangen bis jetzt. Und auch so in meinem Umfeld kenne ich jetzt tatsächlich keinen persönlich, der das so direkt hatte. Deswegen kann ich jetzt darüber auch schwierig nur was sagen, wie das ist. Und ob wirklich nur diese Verantwortung zum Burnout führt, ja, das weiß ich eben nicht. Aber vielleicht ist es auch so, wenn die Sachen gut laufen, dann ist es auch, du schläfst natürlich ruhig, weil du weißt, hey, den Leuten geht's gut und es macht alles Spaß und es passt alles. Aber ich glaube, die Verantwortung zu tragen, und das ist dann das Entscheidende, wenn es eben schlecht läuft, dann die Verantwortung weiterhin zu übernehmen und dafür das einzustecken. Ich glaube, das ist das Schwierige und ich glaube, das ist dann oft eine Phase, wo es dann auch wirklich schwierig ist, damit auch gut umgehen zu können und das dann auch eben viele Leute dann auch dann trennt letztendlich, die diese Verantwortung, wenn es schlecht läuft, weiterhin übernehmen können und trotzdem dafür einstecken.
Hast du in der Zeit, als du uns vorhin berichtet hast, als eben Corona kam, dein Papa ist gestorben, hast du da gut geschlafen? Ist dir das gelungen?
Mittelmäßig. Mittelmäßig. Damals natürlich noch weniger als jetzt. Ich meine, weil es war. Du hast damals keine Erfahrung gehabt und startest gleich mit dieser Negativverantwortung, in Anführungszeichen. Das ist natürlich auch wieder so dieser Worst Case, weißt du, weil jetzt ist es was anderes. Jetzt hast du es gelernt und jetzt ist es auch viel leichter mit dieser Negativverantwortung, ich nenne es mal negativen Verantwortung, einfach wenn Sachen nicht gut laufen, dann trotzdem dafür einzustehen. Ja. Und zu sagen, das ist auch, was ich immer hier unseren Führungskräften auch mitgebe, ja. Wenn hier irgendwas am Gast dann nicht passt, ja, und du bist trotzdem auf Schicht da, du bist jetzt nicht direkt am Gast gewesen, aber du trägst ja trotzdem die Verantwortung dafür, dass der Gast jetzt unzufrieden war. Ich weiß, du hast ihn jetzt nicht selber direkt bedient oder du warst nicht selber direkt verantwortlich dafür, aber letztendlich trägst du Verantwortung für die Menschen, die dann da sind und die Sachen auch mit ausführen. Da musst du hingehen und sagen, hey, okay, lieber Gast, es tut mir leid, dass das jetzt passiert ist und es eben einstecken, zu sagen, hey, ja, ich entschuldige mich dafür, dass jetzt hier vielleicht bei meinem Kollegen das nicht so gut gelaufen ist, aber ich bin dafür eben verantwortlich.
Ist das dann das, was oder was grundsätzlich auch dann gute Führungskräfte auszeichnet, zu sagen, wenn was schief läuft, nehme ich es auf meine Kappe, ja. Und wenn es gut läuft, ja, war das Team dafür verantwortlich.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Also das, ich sage immer auch, wenn die Gäste, teilweise leider, ich auch wenn ich es nicht will, die Gäste sagen immer, oh Simon, hier, du hast so gut bei dir. Und ich sage immer, ja, danke, ich sage es dem Team. Ich habe damit hier, ich bin da nicht für verantwortlich, wenn es gut läuft, weißt du? Weil letztendlich das Team hier, was diese tolle Leistung bringt, denen gehört dieses Lob und nicht mehr mir, weißt du? Aber natürlich, wenn dann was negativ läuft, dann stehe ich dafür auch voll mit ein, jedes Mal. Ja, und es ist auch schwierig, das nicht eben persönlich zu nehmen und objektiv zu betrachten, das Ganze, und wirklich zu sagen, okay, ja, was ist denn jetzt nicht genau gut gelaufen, woran hat es denn jetzt gelegen auch letztendlich, und auch viele können es, glaube ich, nicht, einfach zu sagen, ja, auch ich bin dieses, ich will nicht sagen schuld, aber dieses, ich stehe jetzt dafür gerade, egal was passiert ist. Das ist eine unangenehme Situation, durchaus, aber ich finde, als Führungskraft muss man das auch abhaben können. Oder was sagt ihr dazu?
Ich meine, dafür bist du Führungskraft, dafür wirst du auch anders vergütet und dafür hast du auch die Verantwortung dann. Mhm. Dadurch kommt natürlich, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, es kommt einerseits natürlich der Spielraum dazu, den du dann hast, aber andererseits musst du natürlich auch dann auf der Kehrseite, aber da sind wir dann schon wieder, dass Verantwortung negativ ist, die dafür auch tragen.
Mhm. Also mir ist noch eine Sache im Hinterkopf, wenn du mich jetzt fragst, was sag ich dazu, würde ich das zu 100% unterstreichen, was du sagst, und bin einfach beeindruckt, dass du das mit Mitte 20 sagst, ja, also das wirklich, aber du hast gesagt, ich habe es gelernt. Und das finde ich richtig gut. Also, dass solche Dinge wie Verantwortung übernehmen oder ich habe einfach keine andere Wahl, ja. Ich habe keine andere Option, als weiterzumachen. Aufgeben gibt's nicht, ja, dass du das gelernt hast. Und das finde ich, glaube ich, so unheimlich wichtig. Ich kann es jetzt nur von mir sagen. Ja, ich habe im letzten Jahr auch gedacht, wie soll man eigentlich am nächsten Tag noch aufstehen? Wie soll man das die nächste Woche überlegen, die nächste Stunde? Und dann aber zu sagen, nee, aufgeben ist überhaupt keine Option, ja, das geht nicht, weil da ist ja auch noch Verantwortung für Familie, für Kinder, für einen Mann, Und wenn ich diese Verantwortung wahrnehme, dann muss ich mich auf den Weg machen.
Ja.
Also dann muss ich lernen, mit gewissen Situationen einfach umzugehen und lernen, mich selber so gut zu führen, ja, dass das Leben funktioniert, dass eine Arbeit funktioniert, was auch immer. Also das muss jetzt neu gelernt werden. Und mich hat es ja auch voll oder uns aus unserer rosa Plüschwelt rausgeschossen. Also ich glaube, es gibt nichts, was mich mehr hätte rausgeschossen als unser Ereignis. Und dann jetzt zu sagen, gut, nochmal einen neuen Weg gehen. Mhm. Ja, nochmal einen anderen Blick aufs Leben zu haben.
Raus und, aus der Komfortzone.
Ja, total, ja. Und ich wäre gerne in meiner Komfortzone geblieben. Ja, also ich hätte nicht rausgemusst, aber gut.
Aber jetzt sagst du es nicht mehr. Jetzt bist du dankbar, dass du diese Entscheidung getroffen hast.
Also, dass man nochmal was Neues macht, ja. Natürlich hätte ich das nicht gebraucht und hätte gern lieber anders weitergemacht, aber vielleicht bringen uns ja auch nur manche Ereignisse, so wie bei dir, wie du das ja auch gesagt hast, bringen uns ja auch nur raus aus unserer rosa Plüschwelt und Komfortzone. Und da bin ich in der GbR drin und ich bin aber eigentlich gar nicht der, der für verantwortlich ist. Und ich glaube aber halt einfach, dass es wichtig ist, wenn wir, und das hast du ja zu 100% gemacht, wenn wir dann den Brocken kriegen und Verantwortung übernehmen können, die auch wahrzunehmen, ja.
Also nicht nur können, sondern müssen. Also das ist schon, da sehe ich dann schon die Parallele zu sagen, so wie es bei dir war, dann zu sagen, okay, ich hänge jetzt in den Geschäften mit drin, habe eigentlich gar nicht so viel Plan davon, was da eigentlich abgeht. Vater ist weg und ich muss jetzt mit dem Ganzen irgendwas machen, weil aufgeben ist keine Option. Und natürlich hättest du es dir mit Sicherheit auch anders gewünscht. So, das wünscht sich ja keiner. Ja. Und das ist, glaube ich, so die Parallele, dann zu sagen, es anzunehmen, es hinzunehmen und dann zu sagen, ja, aufgeben ist keine Option und weiterzumachen und sich dem Ganzen dann auch gerecht zu werden. Und das ist ja dann schon die Parallele, die ich dann auch sehe, dann zu sagen, das ist ja vergleichbar wie zu unserer Situation, dann auch zu sagen, okay, gut, am Anfang schwimmst du total und hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll, was passieren soll. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit kriegst du so ein Gefühl dafür, so könnte es vielleicht gehen.
Ja, ja.
Und ich glaube, wenn du das nicht machst, dem Ganzen dich nicht annimmst, ich glaube dann und ewig drin hängen bleibst und warum und so schlimm und ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich glaube, dann zerschellst du am Felsen.
Ja, ja. Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine neue.
Aber du musst hineingehen.
Aber du musst durchgehen, musst du selber machen. Ja. Genauso ist es. Ja. Schiebt dich keiner durch im Leben.
Ja.
Ja. Es öffnet dir bestimmt mit Sicherheit andere Menschen, öffnen dir gelegentlich mal eine Tür. Aber durchgehen musst du immer selbst.
Ja. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Und ich möchte aber noch eine Sache dir unbedingt mitgeben, Simon. Weil ich glaube, wenn dein Papa uns jetzt von irgendwo zuhört, der würde bestimmt sagen, Simon, ich bin so stolz auf dich. Und der wird bestimmt auch sagen, wie gut, dass du die Currywurst aus dem Sortiment genommen hast und dein eigenes Ding macht. Also das ist das, was ich so irgendwie so gerade spüre und denke mir, also da kannst du dir jetzt mal ganz dolle selber auf die Schulter klopfen.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und ich hoffe, dass wir in deiner neuen Filiale dann nochmal das Gespräch mit dir sehr gerne führen dürfen.
Ja, unbedingt, unbedingt.
Vor allen Dingen, wenn wir dann auch mal unbedingt gucken, wenn du dann dein neues Team aufgebaut hast, von Grund auf an, wie das dann auch geht, Kopf von zwei Filialen zu sein und da die Verantwortung zu tragen und das zu jonglieren. Also das wird mit Sicherheit noch eine spannende Herausforderung.
So ist es, sehr spannend.
Simon.
Alles Gute. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn wir uns in Nürnberg treffen und dort dann vorab schon mal lecker speisen und mach einfach so weiter.
Vielen Dank dir hier fürs Gastgeber aus Leidenschaft. Das hat man wieder gemerkt. Vielen Dank dafür und viel Erfolg für Nürnberg.
Danke. Ja, danke, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.